Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk im Studio. Es gehört zur Tragik der menschlichen Existenz, dass sich in der Regel ausgerechnet diejenigen am schlimmsten bekriegen, die sich doch eigentlich am nächsten stehen. Liebespaare, Eheleute oder Familienmitglieder. Nirgendwo sonst wird bekanntlich erbarmungsloser aufeinander eingedroschen als auf dem Schlachtfeld der Liebe. Und wie aus innig verbundenen Ehepartnern plötzlich erbitterte Scheidungsgegner werden, davon erzählt Rachel Cusk in ihrem autobiografischen Essay danach. Erst einmal aber wenden wir uns dem irischen Schriftsteller Colm Tobin zu, oder genauer gesagt Familienstreitigkeiten im XXL-Format. Denn bei Tobin, da geht's um die berühmte Sippe der Atriden aus der altgriechischen Mythologie. Seit der Antike schon erfreut sich die sogenannte Orestie als Erzählstoff großer Beliebtheit bei Autoren, nicht ohne Grund, denn schließlich hat dieser Mythos rund um den König Agamemnon so ziemlich alles zu bieten, was sich an Tragik überhaupt nur denken lässt. Tochteropferung, Gattenmord, Muttertötung und natürlich jede Menge Wahnsinn. Und wie es sich in der griechischen Mythologie gehört, auch hier mischen sich immer wieder launische Götter ins Geschehen ein. Die irische Autor Colm Tobin, der legt jetzt eine Neubearbeitung des alten Mythos vor, Haus der Namen, so heißt sein Roman, und auch darin geht's, na klar, einmal mehr, höchst blutig zur Sache. Wolfgang Schneider berichtet.
Am Vorabend des Trojanischen Krieges. Die griechische Flotte kann wegen einer Flaute nicht in See stechen. Glaubt man dem Mythos, dann hat die Göttin Artemis diese Windstille verhängt, weil Agamemnon sie mit seiner Selbstherrlichkeit verärgert hat. Nun wird ihm geweissagt, wenn er seine Tochter Iphigenia opfere, können die Griechen endlich Richtung Troja segeln. Es ist ein Tauschgeschäft, Kind gegen Wind. Im ersten Kapitel des Romans lässt Colm Tobin Agamemnons Frau Klytämnestra die verhängnisvollen Ereignisse im Rückblick erzählen. Sie ist eine Betrogene. Agamemnon hatte sie und Iphigenia unter dem Vorwand herbeigelockt, dass die Tochter den strahlenden jungen Krieger Achilleus heiraten sollte. Klytämnestra hatte bereits freudig die Hochzeitsvorbereitungen getroffen, als sie erfuhr, dass Iphigenia mit dem Tod vermählt werden sollte. Die Mutter konnte diese Intrige ihres Ehemanns Agamemnon nur als hinterhältigen Verrat empfinden. Bei Tobin wirkt Klytämnestra in ihrer Erzählhaltung wie ein Mensch, der je aus seinem Weltvertrauen gerissen wurde. Mit dem Schock hat sie den Glauben an die Götter verloren. Von Agamemnons Rhetorik lässt sie sich nicht blenden.
Solange er lebte, glaubten er und seine Männer, dass die Götter ihre Schicksale verfolgten und Anteil an ihnen nahmen, an jedem einzelnen von ihnen. Ich weiß wie sonst niemand, dass die Götter uns fern sind. Sie haben andere Belange. An menschlichen Wünschen und Possen nehmen sie ebenso Anteil wie ich an den Blättern eines Baumes.
Dass der Wind am Morgen nach dem grausamen Opfer tatsächlich dreht, reine Glückssache. Das Opfer hat für Klytämnestra damit nichts zu tun und es ist in der Darstellung des Romans nur eine fürchterliche Schlechterei. Mit unheimlicher Intensität vermittelt Tobin den Blut- und Todesgeruch rund um die Opferstätte, die mit den Innereien von Tieren übersät ist. In Tobins Darstellung erweist sich Klytämnestra fortan als Racheengel und gepeinigte Seele zugleich. Eine Frau, die wie eine Lady Macbeth in den Gängen des Palastes umhergeistert, von Stimmen verfolgt, ungute Pläne schmiedend. Mit kaltem Hass wartet sie auf die Rückkehr ihres siegreichen Gatten Agamemnon, um ihn zu ermorden. Ihr Verbündeter ist der dämonische Aigisthos, den sie direkt aus den Verliesen des Palastes heraufholt in ihr Ehegemach. Ein gerissener, intriganter, zudem bedenklich triebstarker Mann, der bald wie ein Priapos unter den weiblichen Hausangestellten und männlichen Wächtern wildert. Das zweite und wiederum sehr lange Kapitel des Romans ist, nun in der Eher-Erzählform, dem Sohn Orestes gewidmet. Der potenziell gefährliche Stammhalter wird nach der Ermordung seines Vaters von seiner Mutter Klytämnestra und Aigisthos aus dem Weg geschafft und verschleppt, gemeinsam mit Leandros, dem Spross einer unliebsamen Oberschichtsfamilie. Mit ihren Wächtern ziehen die halbwüchsigen Jungen durch ein unwirtliches, vom Krieg gezeichnetes Land.
Die Leute in den Dörfern und Häusern am Weg hatten sichtlich Angst. Manchmal gab es Anzeichen dafür, dass ein Haus niedergebrannt worden war. Wenn sie irgendwo Essen verlangten, wurde es ihnen rasch gegeben. Wenn sie um ein Obdach ersuchten, bekamen sie in einer Scheune oder einem Schuppen einen Platz zum Schlafen zugewiesen. Aber als sie weiterwanderten, wurden die Abstände zwischen den Dörfern größer. Und viele der Häuser, an denen sie vorüberkamen, waren geplündert worden.
Orestes und Leandros können ihren Wächtern entkommen und finden Zuflucht in der äußersten Einöde, im Haus einer alten Frau am Ende einer Landzunge. Dort verbringen sie, wie in einer Robinsonade, mehrere Jahre, in denen sie zu Männern heranwachsen und nebenbei auch ihre Sexualität entdecken. Diese Episode wirkt wie ein homoerotisches Idyll in einer Welt der Schrecken und der Gewalt. Dieser starke, von Colm Tobin hinzuerfundene Teil des Romans hat etwas dunkel-märchenhaftes. Eines Tages kehrt Orestes in den Palast seiner Familie zurück. Ein Störenfried, der damit rechnen muss, früher oder später von Aigisthos ausgeschaltet zu werden. Clytemnestra hat ein Regime des Schweigens und Flüsterns etabliert. An das Vergangene, an die traumatischen Bluttaten soll nicht gerührt werden. Die verdüsterte, mit den Toten sprechende Elektra klagt:
Sie hatte meinen Vater ermordet und seinen Leichnam in der Sonne verwesen lassen. Sie hatte mich und meinen Bruder in die Finsternis geschickt. Aber sie wollte, dass man das alles beiseite schob, wie einen Teller nicht angerührtes, unappetitliches Essen.
So wird Orestes mit dem Geschehenen erst allmählich vertraut. Während sein Entschluss reift, seine eigene Mutter wegen des Vatermords zu töten, agiert sein Freund Leandros draußen im Land als Rebellenführer gegen die Gewaltherrschaft von Clytemnestra und Aigisthos. Für seine Familie wird dies zum Verhängnis, denn Clytemnestra lässt alle seine Angehörigen abschlachten, bis auf Iante, seine Schwester. In der grausigsten Szene des Romans befreit Orestes sie, völlig verstört, aus einem Stapel verwesender, von Maden wimmelnder Leichen. Orestes und die, übrigens wie die Figur des Leandros von Tobin hinzuerfundene, Iante kommen zusammen. Anders als im Mythos scheinen bei Tobin am Ende der Gewaltspirale Liebe und ein neues Leben möglich zu sein. Nach einer Reihe gemeinsamer Nächte enthüllt Iante dem geliebten Orestes, dass sie schwanger sei. Dessen Freude weicht jedoch bald der brutalen Ernüchterung. Nicht er ist der Vater. Das Kind sei vielmehr die Frucht einer Mehrfachvergewaltigung durch die Schergen, die Iantes Familienmitglieder dabei zum Zusehen zwangen, bevor sie sie allesamt ermordeten. Auf anrührende Weise bekennt sich Orestes zu dem Kind der Missbrauchten, sodass der Bann des Bösen gebrochen und der Wiederholungszwang der Gewalt beendet scheint. In diesem Moment ist der Roman am weitesten von der Männlichkeit der antiken Hau-drauf-Heroen entfernt. Denn Orestes hat seinen Tribut an die Gewalt zu diesem Zeitpunkt längst reichlich geleistet. Er hat Menschen mit Steinen erschlagen und seine eigene Mutter ermordet. Nun ist er des Tötens müde.
Aber ich kann nicht, wir können nicht noch irgendjemanden verlieren. Es hat schon genug Tod gegeben.
Auch dieser schlichte Satz wirkt nicht aufgesetzt, wenn er am Ende eines Romans fällt, der bis dahin mit martialischer Gewaltdarstellung wahrlich nicht gegeizt hat. Der Wucht der antiken Urtexte und dem hohen Ton vieler späterer dramatischer Bearbeitungen des Stoffes, etwa durch Gerhard Hauptmann, setzt Colm Tobin den nüchternen Ton eines psychologischen und in der zweiten Hälfte bisweilen ein wenig zerredeten Familienromans entgegen. Den antiken Schicksalsbegriff ersetzt er allerdings nicht durch das Pathos der freudschen Psychoanalyse, wie es Eugene O'Neill um 1930 in seiner berühmten Dramentrilogie »Trauer muss Elektra tragen« getan hat. Bei Tobin gibt es keine unbewussten inneren Triebmächte, die das Verhängnis herbeiführen, nachdem die Metaphysik kollabiert ist. Manche der Figuren haben den Glauben an die Götter, von denen im Roman kein einziger namentlich genannt wird, bereits ganz verloren. Andere berufen sich noch auf sie, weil sich die hergebrachte Ordnung der Dinge damit stützen oder ein eigener Machtanspruch kaschieren lässt. Ansonsten ist der helle griechische Götterhimmel verdunkelt. Und der Roman entwirft kontrastiv eine albtraumhafte Unterwelt der Gruben, Folterkeller und Verliese. Mit seiner schlicht gehaltenen Sprache und seinen ebenso unaufwendigen wie atmosphärischen Schilderungen führt Tobin eine karge, bronzezeitliche Welt vor Augen, die uns andererseits aber doch schon erstaunlich nahe ist, weil sie selbst bereits eine Spätzeit ist, eine Gesellschaft an der Abbruchkante des Mythischen. Bei einem so oft und so groß bearbeiteten Stoff kann eine neue Adaption sich leicht blamieren. Colm Tóbin aber ist mit seiner eigenwilligen Version der Orestie ein beeindruckender Roman gelungen.
Also, kein Buch für schwache Nerven, aber eines, das den alten Mythos gelungen neu adaptiert hat, meint unser Kritiker Wolfgang Schneider. Unter dem Titel Haus der Namen ist der Roman von Colm Tóbin bei Hansa in München erschienen. Giovanni und Ditte Bandini haben ihn ins Deutsche übersetzt. 288 Seiten, 24 Euro. Auch die in Kanada geborene, aber schon lange in Großbritannien lebende Rachel Cusk, sie rüttelt schon länger am Idealbild von der heilen Familie. Berühmt wurde Rachel Cusk vor allem mit ihren autobiografischen Büchern übers Kinderkriegen und Muttersein. Denn anders als sonst gerade überall erscheint das Mutterwerden bei Rachel Cusk nicht als pures Frauenglück, sondern als traumatische Krisenerfahrung. Kinderkriegen, so stellte die erklärte Feministin hier, immer wieder fest, das sei für sie gerade kein Weg zur Selbsterfüllung gewesen, sondern ganz im Gegenteil, ein Weg in den Selbstverlust. Kein Wunder, dass Rachel Cusk mit solchen provokanten Aussagen in Großbritannien heute als eine der umstrittensten Schriftstellerinnen gilt. Und für viel Empörung sorgte dort auch ihr erstmals 2012 veröffentlichter Essay Aftermath, ein autobiografischer Aufsatz über das Scheitern ihrer Ehe. Nun ist dieses Skandalbuch unter dem Titel Danach auf Deutsch erschienen und gelesen hat es für uns Nicole Strecker.
Das wurde aber auch Zeit. Jahrelang wurde der wachsenden Leserschaft von Rachel Cusks Romanen immer wieder angedeutet, dass es ein Buch mit dem Titel Aftermath gewesen ist, das Cusk erst in eine tiefe Schreibkrise und dann zu ihrem eigenwilligen Stil geführt hat. Jetzt ist das Geheimnis also gelüftet. Das 2012 in Großbritannien publizierte Buch Aftermath ist nun auch auf Deutsch erschienen. Ein autobiografischer Essay, bei dem aber letztlich doch offen bleibt, ob das Ich der Erzählerin tatsächlich immer identisch ist mit dem Ich der Autorin.
Kürzlich haben mein Mann und ich uns getrennt. Und im Laufe weniger Wochen brach unser gemeinsam gestaltetes Leben auseinander wie ein Puzzle, das in seine Einzelteile zerlegt wird.
Erster Satz, Thema klar. Danach, das meint die Zeit nach dem Ende einer altehrwürdigen sozialen Ordnung, nämlich nach einer Ehe und Familie. 10 Jahre nach der Geburt des ersten Kindes trennen sich die Ich-Erzählerin und ihr Mann. Warum? Der Leser wird es von Rachel Cusk nicht erfahren.
Manchmal habe ich mich gefragt, ob das moderne Familienleben mit seiner unerbittlichen Fröhlichkeit, seinem absolut unbegründeten Optimismus und seinem Vertrauen nicht auf Gott oder Wirtschaftlichkeit, sondern auf das Prinzip der Liebe an dem Versäumnis scheitert, das menschliche Bedürfnis nach Krieg anzuerkennen und sich dagegen zu wappnen.
Jetzt ist er da, der hässliche Rosenkrieg zwischen diesem vormals unkonventionellen Paar, das sich auf die Konstellation geeinigt hatte, sie bleibt Schriftstellerin, er gibt seine Stelle als Anwalt auf und kümmert sich um die Kinder. Schon Rachel Cusks erster autobiografischer Essay über das Mutterwerden hatte für einen kleinen Skandal in Großbritannien gesorgt, weil die 1967 geborene Autorin darin so gar nicht selig über das Kinderkriegen berichtet hatte. In Teil 2 ihrer Bekenntnisse setzt sie ihre Suche nach der weiblichen Identität nun fort. Autobiografisch-feministisches Philosophieren wie bei Simone de Beauvoir, deren Slogan »Man wird nicht als Frau geboren, sondern dazu gemacht« für die Ich-Erzählerin bei Cusk zur strapaziösen Aufgabe wird. Was ist Weiblichkeit? Was heißt es, eine Frau zu sein? Was ist eine Feministin? Diese alten Fragen treiben die neue Singlefrau in Cusks Essay um, ohne dass sie dabei allerdings zu besonders originellen Erkenntnissen gelangen würde. Die vermeintlich emanzipatorische Doppelrolle als berufstätige Frau und Mutter ist nicht zwangsläufig eine Bereicherung, begreift sie etwa, sondern kippt schnell in die Überforderung und wird zur unguten Verwandlung.
Ich bin keine Feministin, sondern ein von Selbsthass erfüllter Transvestit.
Danach, das ist vor allem eine Zeit zergrübelter Ereignislosigkeit. Die alleinerziehende Ich-Erzählerin nimmt nach der Trennung von ihrem Mann einen Untermieter bei sich auf, der ihr bald unheimlich wird. Eine Urlaubsreise mit ihren Kindern in die Grafschaft Devon in Südengland wird wegen der abgewrackten Unterkunft zum Höllentrip. Die Erzählerin trifft Freunde und Familie, backt eine völlig überambitionierte dreistöckige Torte, versucht ihrer in der Schule gemobbten Tochter eine gute Mutter zu sein. Alltagsbanalitäten, während doch im Gefühlshaushalt der frisch Getrennten das Chaos einer antiken Liebestragödie tobt. Etwas abgegriffen sind Rachel Cusks Analogien zum griechischen Mythos. Etwa dort, wo sich die Ich-Erzählerin in der Geschichte der gattenmordenden Klytämnestra spiegelt. Oder auch dort, wo bei ihr Ödipus zitiert wird, der uns bekanntlich vorführt, dass wir gerade über jene Dinge am wenigsten wissen, die unser Schicksal bestimmen. Sehr amüsant liest sich dagegen ein Kapitel, in dem ein Gespräch mit dem Zahnarzt im Kopf der Erzählerin zur Trennungsberatung wird.
Der Zahnarzt fragte mich, ob der Schmerz mehr oder weniger konstant sei oder ob es zwischendurch Phasen der Normalität gebe, in denen ich anderes tun und denken könne. Hatten wir bereits jenen krisenhaften Punkt erreicht, an dem das Leid unser Erleben bestimmt und unser einziges Bedürfnis und unser einziger Wunsch es ist, das Leiden zu beenden?
Ein geschiedener Ehemann erscheint hier wie ein gezogener Zahn. An solchen Stellen zeigt sich Rachel Cusks wunderbar trockener Humor. Auch ihre schriftstellerische Intelligenz, die jedes Phänomen in eine bedeutungsschwere Metapher verwandelt. Und keine Frage, Rachel Cusk hat auch in diesem autobiografischen Essay vollständige Kontrolle über ihre gestalterischen Mittel. Kühl und klug ist ihre Analyse und wie groß ihre Selbstdistanz ist, offenbart sie mit einem fiktiven Epilog. Darin erzählt sie die Geschichte eines Au-pair-Mädchens, das die Trennung eines Paares bezeugt. Wobei Rachel Cusk natürlich so manchen Hinweis einstreut, dass es sich hierbei um eine Parabel auf ihre eigene Ehe handelt. Und so viel Selbstironie muss sein, aus der Perspektive der psychisch labilen Babysitterin kommt die Frau, also Cusk selbst, nicht besonders gut weg. Doch trotz solcher formaler Kniffe, insgesamt ist danach kein wirklich bereichernder Essay. Das Konzept, autobiografische Intimität durch einen mythologischen und sozialen Kontext zu verallgemeinern, geht nur teilweise auf. Und Empathie mit der Scheidungsmärtyrerin will sich schon gar nicht einstellen, weil die Lebenschronistin Cusk letztlich viel zu diskret bleibt, um interessante Details über ihren Ex-Mann und den Grund ihrer Trennung preiszugeben. All das, wofür Rachel Cusk mit ihrer später verfassten Romantrilogie Outline, In Transit und Kudos zu Recht berühmt wurde, ihre klarsichtigen Beobachtungen, ihr Umkreisen von einer so fragwürdigen Kategorie wie Wahrheit, all das wirkt in diesem Vorläufer danach nur prätentiös und trivialisiert durch eine allzu pathetische Haltung zur Welt. Wie gut also, dass danach in ihrer Karriere nur ein Davor war, das eine brillante Schriftstellerin hervorgebracht hat.
So lautet das ambivalente Urteil von Nicole Strecker über danach Rachel Cusks erstmals 2012 erschienener Essay über ihre gescheiterte Ehe. Eva Bonnet hat das Buch auf Deutsch übersetzt. Es liegt im Berliner Surkamp Verlag vor, 190 Seiten, 22 Euro. Und damit wären wir fast am Schluss der Sendung, die aber heute natürlich noch ein Schlusswort zum gestern beendeten Klagenfurt-Wettbewerb in petto hat. Ein Wettbewerb, der ja Corona-bedingt digital per Videostream stattfinden musste. Nichtsdestotrotz bescheinigen die Feuilletons von heute der siebenköpfigen Jury weitgehend eine gute, stellenweise sogar eine sehr gute Performance. Anders als in manchen Jahren zuvor, so die Meinung, wären die Diskussionen diesmal angenehm sachkundig und primär auf die Texte bezogen gewesen, anstatt sich allzu sehr in internen, selbstreferenziellen Debatten zu verlieren. Einzig der auffällige Neujuror Philipp Tingeler. Er kommt im Feuilleton heute nicht allzu gut weg mit seinen häufigen aufmerksamkeitsheischenden Wortmeldungen. Alles in allem aber eine positive Klagenfurt-Bilanz in der Kulturpresse. Und mit der neuen Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert können sich offenbar auch alle anfreunden, obwohl Schubert mit ihren 80 Jahren naturgemäß nicht unbedingt die Zukunft der Literatur verkörpert. Und mit diesen Worten verabschiedet sich hier im Studio Gisa Funk. Machen Sie es gut.